Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe im Januar 2025. Heute mit Ansgar.
Hallo. Ja, hallo. Lange nicht mehr dabei gewesen, aber. Genau. Mal wieder da.
Vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder sowas haben wir mal eine Sendung gemacht, haben wir so Proxwalks, Mail-Server, keine Ahnung, überall sowas hatten wir geredet. Auch hier an dem Tisch, also ich habe jetzt noch einen Kaffee, du wolltest gerade keinen, ich trinke mal noch einen Schluck Kaffee hier an meinem Küchentisch, so wie das letzte Mal auch. Genau, und ich habe gedacht, wir waren ja im Dezember, waren wir zusammen auf der Cephalocon in Genf am CERN. Wie hast du das dann da so gefunden? Also wir waren ja schon ein paar Mal am CERN, lustigerweise. Also ich weiß auch nicht, auch immer
wegen CEF. Ja, aber das erste Mal im Science Center, ne? Sonst waren wir
immer in diesem Science Gateway. Genau. Ja, das haben sie neu gebaut da, war auch so eine Ausstellung. Den Globe gibt es schon eine Weile, aber diese Brücke, wo du da so über die Straße rübergehen kannst, wo du auch so ein paar, kannst ein paar Experimente, kannst du irgendwie, Elektronen durch die Gegend schießen und solche Geschichten. Also ist auf jeden Fall, wenn man mal mit Familie da in der Gegend ist, definitiv eine Empfehlung, sich mal diesen Science Gateway anzugucken.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade für die Familie. Ja, ich habe mir das erste Mal Zeit mit dir zusammen genommen, um nochmal ein bisschen dann auch durch Genf zu laufen und mal ein bisschen Genf zu erkunden. Bis jetzt, immer wenn ich da war, habe ich im Grunde genommen nur den Bahnhof, den Flughafen, was so dasselbe ist. Und ja, das CERN gesehen und war noch nie wirklich in Genf selbst unterwegs. Von dem her, ja, war gut, dass man sich auch dafür mal Zeit nehmen konnte.
Genau, wir haben so ein paar Sehenswürdigkeiten in der Stadtmitte. Ich habe einfach geguckt, was muss man hier, die Top 10 der Sachen, die man irgendwie in Genf gesehen haben muss, standen wir vor irgendeiner Wand mit, keine Ahnung,
Kevin. Den großen Reformisten der Region irgendwie. Es waren noch nicht mal irgendwie Schweizer.
Schweizer glaube ich schon, aber zumindest keiner aus Genf.
Aber ja. Stimmt, ja, genau, so war es. Ja.
Irgend sowas, genau. Ja, und dann ein bisschen durch die Altstadt getingelt. Und dann war da irgend so ein komisches Fest, wo die sich alle gegenseitig besprüht haben.
Ja, irgendwie so mit Rasierschaum oder Sprühsahne. Ich weiß es nicht.
Merkwürdig. Aber nö, wettermäßig hat es noch einigermaßen gepasst. Ein bisschen geschneit hat es vorher gehabt, aber ja, genau.
Ich hatte ein bisschen Angst, so im Dezember in die Schweizer Berge zu fahren, aber es war okay.
Genau. Ja. Konferenzmäßig hast du irgendwas mitgenommen? Also ich habe, glaube ich, eine spannende Sache fand ich, das mit den Erasure-Coding-Geschichten.
Ja, also wir waren ja nicht überall in denselben Vorträgen. Den Erasure-Coding-Vortrag habe ich nicht gehört, weil ich da dann in diesem Sammlungssaal mich mit irgendwelchen Leuten unterhalten habe. Ja, relativ viele kamen dann halt auch, ich hatte halt mein Hetzner-T-Shirt an und hin und wieder kamen dann da auch Leute und haben halt gefragt, was wir so treiben, wie wir es bauen und so. Das war ganz gut, da auch, in Anführungszeichen mit Kunden ins Gespräch zu kommen. Also die meisten waren jetzt nicht wirklich Kunden von ihrer Firma her, sondern dann eher mit ihrem privaten Zeug. Aber ja, das war hin und wieder auch ganz, ganz nett. Ja, und dann halt habe ich relativ lange auch mit den Leuten von Bloomberg unterhalten, die ja auch relativ aufwendige Ceph-Cluster mit Replikation und so weiter betreiben und auch so auf den ein oder anderen Fehler gestoßen sind und da auch einen sehr, sehr guten Vortrag zu hatten, wo sie sozusagen auch ein bisschen darauf eingegangen sind, was es dann bedeutet, Ceph Multisite in Operation zu betreiben und welche Fehlerbilder es da gibt und wie man die dann eventuell auch beheben kann. Das war auch wirklich ein sehr guter Vortrag. Leider gibt es die Aufzeichnung immer noch nicht.
Soll aber noch kommen.
Genau. einen anderen Vortrag, den ich gehört habe, der auch sehr spannend war. Da ging es so ein bisschen um Performance-Counter innerhalb von Ceph. Also welche Metrik sagt dann was wie im Ceph genau aus? Und da ist der Vortragende auch nochmal teilweise auch explizit aufs Rados-Gateway eingegangen. Das war auch ganz, ganz interessant an der Stelle, um da ja auch ein bisschen mehr Insights zu bekommen. Jaeger Traces gab es einen Vortrag, der war sehr, sehr interessant. Dann gab es einen anderen Vortrag, wo es so ein bisschen so Proof of Concept ging, wo die Idee war, dass man so S3 prepaid-mäßig kauft und dann ein gewisses Kontingent an Requests und Traffic und Größe hat und dann halt im dem Load Balancer dann halt entsprechend dann erst abgeschnitten hat und man dann quasi wieder Kontingent nachkaufen muss, wo es halt schon konkreter auch so Richtung Produktideen ging. Das war auch ein sehr interessanter Vortrag. Und ja, so ein paar War Stories gab's auch. Ich erinnere mich an einen aus Australien, bei denen ist halt die Klimaanlage ausgefallen und das hat halt dazu geführt, dass sich die Panels vom Doppelboden schon verformt haben.
Okay.
Und also auch sehr eindrucksvolle Fotos in dem Vortrag gewesen. Und
da ist auch nochmal ein bisschen heißer als bei uns hier.
Ja, ich glaube, es waren über 60 Grad in dem Rechenzentrum. Also die haben wohl die Türgriffe nicht mehr anfassen können, so heiß waren die.
Okay.
Und haben es aber trotzdem geschafft, das Ceph-Cluster ohne Datenverlust, aber halt mit Downtime, aber ohne Datenverlust wieder zu recovern und haben dann ja so Dinge erwähnt, was sie halt so gefunden haben, haben dann halt auch erzählt, dass sie dann erst auf den UpMap-Remapper gestoßen sind und solche Dinge. Aber es war halt mal ein schöner Vortrag halt auch, wo man halt sieht, wie gut Ceph ist, wenn es um Datensicherheit geht. Es gibt ja viele, die sich immer beschweren, ja, Ceph ist komplex und es ist langsam, aber eben da war es halt auch mal schön einfach, ja, das mag sein, aber es verliert eben keine Daten und man muss sich sehr, sehr, sehr viel Mühe geben und das Beispiel war sehr eindrucksvoll.
Ja, das glaube ich sofort, genau. Deswegen benutzen wir auch gerne Ceph, klar, ja, das mit der Latenz, das ist einfach ein Problem. Und klar, wird Systeme geben, die in dem und dem Fall einfach viel, viel schneller sind. Aber ja, es ist halt super flexibel, kann super viel damit machen. Und klar, man muss sich reinarbeiten, hat eine hohe Lernkurve. Ich habe mir ein paar Vorträge angeguckt, da kommen wir aber in der folgenden Sendung auch nochmal dazu, im Anschluss gibt es noch zwei Interviews, die sich so ein bisschen auch mit dem Einsteigerteil beschäftigen. Da geht es um MicroCeph. Also ich habe gesagt, klar, Ceph ist irgendwie kompliziert, muss man sich erstmal ein bisschen reinnerden. Aber wenn man das auf seinem eigenen Laptop mal ausprobieren will oder mal schnell eine Testumgebung zusammenklicken möchte, dann gibt es MicroCeph. Dazu gibt es noch einen Vortrag und dann auch so, wenn man Ceph zu Hause benutzen will, um Fotos abzuspeichern oder solche Geschichten. Da haben wir auch nochmal ein Interview in dem Bereich und das waren so die Sachen, die ich mir angeguckt hatte. Dann aber auch noch, was es gerade Neues gibt, wenn man zum Beispiel Ceph per Samba exportieren will, da findet gerade ein bisschen Entwicklung statt. Und was ich auch ganz spannend fand, soll demnächst die Möglichkeit geben, dass man unter einem, also man hat ja Ceph Dashboard, und wenn du jetzt aber irgendwie 5 Cluster hast, willst du ja nicht auf 5 verschiedene Dashboards gehen, sondern da soll es auch die Möglichkeit geben, dass du ein Dashboard hast und mehrere Cluster darin anzeigen kannst. Also so eine Art Multi-Site-Dashboard, das finde ich auch ganz spannend.
Es gibt ja in dem aktuellen Reef-Release gibt es ja schon die Möglichkeit, dass man zumindest das Rados Gateway Multisite halt sieht, wie es konfiguriert ist und welche Sites es gibt, aber ja, definitiv ein Improvement. Was auch kommen wird, das hatten sie, glaube ich, auch auf der Cephalocon schon gezeigt, ist, dass es für die Rados Gateways für den Replication-Modus einen Wizard geben wird, also dass man sagen kann,
dass du es im Dashboard direkt durchklicken
dass
kannst.
Dass du im Dashboard sagen kannst, ich möchte diesen Bucket von Site A nach Site B synchron, nee, nicht synchron, aber unidirektional oder bidirektional replizieren. Ja, das wird kommen. Sah ganz gut aus, was ich da gesehen habe. Ja.
Genau. das so ein bisschen zur Cephalocon, die wie gesagt im Dezember 2024 in Genf stattgefunden hat. Und ja, jetzt waren wir gestern auch gerade noch auf einem kleinen CEF-Day hier in Berlin. Also wer sich für CEF interessiert, gibt immer mal wieder auch in Deutschland kleinere Konferenzen oder Meetups zu diesem Thema. Und auch gestern waren ein paar Leute da von der Uni, die sich so ein bisschen erstmal informiert haben und wahrscheinlich so ein paar CEF-Projekte oder ein CEF-Projekt angehen wollen. Also super Community, sowohl in Genf auf der Cephalocon als auch so kleineren Events. Man findet eigentlich immer Leute, die einem helfen.
Genau.
Und wenn ihr da Interesse habt, genau, kommt einfach auf uns oder kommt auf die Community drauf zu, um einfach eure Projekte zu machen. Oder wie gesagt, ihr fangt dann erstmal an mit den Sachen Microsoft oder sowas, was wir noch als Interview haben. So, dann hast du gerade schon gesagt, Hetzner Online bist du gerade. Du machst jetzt mehr S3-Zeug, also Rados Gateway, S3 ist so jetzt gerade so deine Baustelle.
Ja, genau. Also ich bin jetzt seit etwas mehr als ein Jahr bei der Hetzner Cloud, also es gibt ja Hetzner Online und es gibt die Hetzner Cloud. Das sind sozusagen zwei unterschiedliche eigenständige Unternehmen, wobei das eine 100%ige Tochter der anderen ist. Aber die Hetzner Cloud ist im Wesentlichen auch nur Kunde der Hetzner Online. So ganz grob. Und da bin ich jetzt mit im Object Storage Team tätig und wir haben uns halt in dem letzten Jahr sehr intensiv damit beschäftigt, bei Hetzner halt Object Storage, also S3 als Produkt einzuführen. Ja, und das ist mittlerweile live und produktiv. Man kann das als Kunde kaufen und wir sind fleißig dabei, hinter den Kulissen weiter an eventuellen weiteren Features zu planen, natürlich immer die Performance ein bisschen mit im Blick zu behalten, ja, und die Cluster am Leben zu erhalten, defekte Festplatten auszutauschen, derer Dinge mehr.
Was ist jetzt das Tolle an S3, an Rados Gateway? Warum sollte man sich das angucken, wenn man jetzt CEF macht?
Na,
oder auch nicht, es kann ja auch ein anderes Produkt sein.
Genau,
S3 also, heißt ja, es ist ja erstmal nur ein Protokoll.
Genau, also S3 an sich, holen wir da mal ein bisschen aus, ist ja eine Erfindung von Amazon, was erstmal grundsätzlich nur eine API ist, um Daten abzulegen in Form von Objekten. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal WebDAV gesehen, das ist aber auch schon eher betagt mittlerweile. Es gibt im HTTP gibt es verschiedene Request-Typen, es gibt sowas wie HET, das sagt halt nur, gibt es die Datei, ja oder nein, oder gibt es die HTML-Seite ganz früher, also ich kann einen HET-Request auf die Index-HTML machen und im Idealfall kriege ich dann halt zurück, okay, ja, ist da. Und was es dann halt auch noch gibt, das ist halt so der Klassiker, ist das GET-Request. Da lade ich eine HTML-Seite früher halt runter, die dann in meinem Browser dargestellt wird. Und dazu gibt es halt dann auch noch das PUT-Request und das DELETE-Request. PUT, ich lade etwas hoch, DELETE, ich lösche etwas. Und Amazon ist nun vor vielen Jahren auf die Idee gekommen, darüber lässt sich doch eventuell ein Storage-System abbilden, wo ich halt sage, okay, mein HET ist sowas wie LS, mein GET ist sowas wie CUT oder Download, mein PUT ist ein Upload, ja, und mein DELETE ist das RM-Request. Ja, und da ist natürlich mittlerweile deutlich mehr drumherum gekommen. Rechte-Management, ACLs, automatisches Aufräumen, rechtssichere Archivierung, also dass ich Dateien erst nach 10 Jahren wirklich löschen kann und derer Dinge mehr. Aber was S3 erstmal grundsätzlich ist, dass es sehr, sehr einfach ist. Das steht ja auch für simple.
Ja, weil alles, was simple oder light
ja,
den Namen hat.
Sagen wir mal so, die API war mal sehr einfach und ist halt mittlerweile auch sehr in die Jahre gekommen. Es gibt halt ja Request-basiert, es gibt XML-Teile, ganz wilde Dinge. Grundsätzlich ist es aber ein Object Storage und Object Storage heißt erstmal, dass man ein, ich sag jetzt mal, Verzeichnis hat. In dem Fall ist der richtige Begriff ein Bucket und in diesem Bucket gibt es halt Objekte und die liegen da in einer flachen Struktur. Das heißt, eigentlich gibt es keine Verzeichnisse in einem S3. Die Namen kann man jetzt so speichern, dass da ein Slash drin ist und dann sind die Clients dazu in der Lage, das dann als Verzeichnis zu visualisieren. Tatsächlich ist es aber eigentlich nur ein längerer Name, wo halt ein Slash drin ist. Ja, und das hat jetzt rein technisch keinerlei größere Beschränkungen, was die Anzahl der Objekte angeht, was die Größe der Objekte angeht. Da gibt es eigentlich technisch und logisch kaum Begrenzungen. Man wird es begrenzen, weil es halt irgendwann nicht mehr verwaltbar ist. Aber grundsätzlich also, kann ich halt...
So viele Millionen Objekte irgendwie genau, drin legen, dann
genau, also man kann halt
Probleme.
Millionen von Objekten und zig Petabyte an Daten in einen solchen Bucket speichern. Genau. Ja, und um jetzt den Bogen zu Hetzner nochmal zu spannen, es gab halt in der Vergangenheit sehr, sehr viele Kunden, die halt regelmäßig nach so einem Produkt gefragt haben und ja, dann hat sich die Geschäftsführung irgendwann dazu entschieden, so ein Produkt zu bauen und ja, das muss dann halt ja auch sauber integriert werden in die Hetzner-Management-Konsole, dass halt die Kunden das halt vernünftig sehen. Es muss am Ende auch abgerechnet werden, weil wir wollen das natürlich nicht für umsonst machen. Es sollte sich zumindest irgendwie tragen. Und diese Dinge sind natürlich in vielen Open-Source-Projekten einfach nicht Bestandteil des Projektes selbst. Das heißt, da mussten wir sehr viel Arbeit reinstecken, das so zu integrieren, dass es halt sauber funktioniert und dass es halt auch für Anwender ja benutzbar ist.
Ja, genau. Und S3 ist erstmal, wie gesagt, eine API, die definiert ist, die von Amazon kommt, aber weil das eben so einfach und erfolgreich vor allem ist, haben viele Storage-Anbieter sich überlegt, okay, wir bieten das auch an.
Ganz genau.
Deswegen ist es zum Beispiel bei Ceph drin, Min.io ist auch ein Open-Source-Ding, was das anbietet. Ganz, ganz viele, aber auch kommerzielle Anbieter sagen mittlerweile, sie haben so eine S3-API, bieten die an und es gibt ganz, ganz viele Tools, ganz, ganz viele Clients, die, egal ob das jetzt eine, so eine Art FTP-Programm ist oder ein bisschen mit Web-Interface schöner, die dir dann diese Daten wieder anzeigen können, dass du eben doch in deinen Dateien darum suchen
und kannst. Und was halt auch wichtig ist, ist halt, es hat sich halt auch bei ganz vielen Anwendungsprogrammen durchgesetzt, also allen voran Backup-Systeme.
Ja.
Es gibt, glaube ich, kaum ein Backup-System, was irgendwie größer oder relevanter ist, was nicht in irgendeiner Art und Weise Backups auch in einem S3-System speichern kann, weil es sich halt einfach auch anbietet. Also das ganze Thema Backup to Disk ist halt im Wesentlichen hintenrum immer irgendwie zumindest mit S3 erstmal möglich. Und ja, ganz viele andere Systeme haben sich da halt auch mittlerweile einfach Schnittstellen zu S3 gebaut. Oder es gibt mittlerweile auch dann, wo es dann eher so, ich sag mal, um Legacy-Systeme gibt, dann halt auch die Möglichkeit, ja, auf Dateisysteme auszuweichen. Also, dass man einen S3-Speicher hat, der dann aber ganz normal als Mountpoint in dem Linux-System wieder verwendbar ist.
Mhm. Kommen wir gleich, glaube ich, auch nochmal zu. Genau, also ganz, ganz viele Tools. Trotzdem muss man sich natürlich erstmal auf ein System so ein bisschen festlegen. Wir machen halt ziemlich viel Ceph, bietet sich auch an. Aber wie gesagt, bei uns auf Arbeit, Min.io läuft da auch. Gerade in dem Backup-Fall will man jetzt vielleicht nicht die Daten nochmal dreifach repliziert speichern, sondern will das irgendwie anders machen. Und wir machen jetzt die Backups zum Beispiel mit Rustic und dann ist das genau der Fall. Ne? Ich nehme mir das, schmeiße es gegen S3 und was das für ein System dahinter ist, sei jetzt mal egal an der Stelle, aber das,
genau, das ist halt API vorne auch eine Sache, die man sicherlich immer ein bisschen im Hinterkopf halten muss. Es gibt einzelne Server, die mittlerweile so viele Festplatten aufnehmen können und so groß werden können, dass man sich halt überlegen muss, brauche ich jetzt wirklich noch ein zusätzliches, geklustertes, repliziertes System oder ist es vielleicht für die zusätzliche Kopie von meinem Backup vielleicht ausreichend, einen Server zu haben, der vielleicht sogar am Ende sowas wie 4 Petabyte Speicherplatz hat, weil das ist durchaus machbar heutzutage und 4 Petabyte muss man halt auch erstmal voll bekommen.
Ja.
Also es gibt ja hier diese Hochkant, wo man die Festplatten hochkant in die Systeme schiebt. Da gibt es Systeme, die können 120 Festplatten auf einem System aufnehmen. Oder eben auch, ja, es gibt ja immer noch JBOD-Systeme, die man dann halt noch zusätzlich an solche Server anschließen kann. Also man kann auch einen einzelnen Server mit sehr viel Daten bauen und vielleicht ist das der richtige Ansatz, vielleicht aber eben auch nicht. Kommt immer ein bisschen drauf an.
Genau, wenn ich es aber mit Ceph machen will, egal ob ich danach Dreifachreplikation oder Razor Coding oder sowas verwende, muss ich diese Rados Gateways hochfahren, die eben diese API mir bereitstellen und dann habe ich davor ja meistens auch nochmal irgendwie, weiß ich nicht, ein H-Proxy oder irgendwas, was die dann auf die verschiedenen Rados Gateways, weil einer reicht meistens nicht, will ich auch aus Hochverfügbarkeitsgründen vielleicht nicht nur einen haben, irgendwie verteilt, ne?
Ganz genau, ja. Also ganz klassisch, das Rados Gateway fährt man in der Regel in einer internen IP-Adresse hoch und hängt dann seinen Load Balancer davor. Es gibt aber durchaus auch Setups, wo das Rados Gateway direkt schon mit einer öffentlichen IP-Adresse aus dem Internet heraus erreichbar ist. Ich persönlich würde es nicht tun, aber es gibt Leute, die tun es. Und im Fall vom Hetzner lässt sich das auch gar nicht machen, weil wir natürlich an unserem Load Balancer nicht nur das S3-Protokoll durchreichen, sondern eben auch noch mit dem Protokoll Dinge tun.
Also abrechnungstechnische Sachen.
Abrechnungstechnische Sachen zum Beispiel.
Und ich habe wahrscheinlich auch so den Vorteil, dass ich auch das nochmal so, naja, Firewall nicht, aber ich kann bestimmte Requests zum Beispiel nicht durchlassen an meinem Rados Gateway oder solche Geschichten.
Also ja, man würde denn da von einer WAF, also Web Application Firewall reden. Das ist jetzt im Fall vom H-Proxy vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber grundsätzlich sind solche Dinge eben möglich, dass man da halt nochmal zusätzlich mit Access Control Lists auf Layer 7, sprich HTTP-Ebene, Dinge tun kann.
Genau, und ich habe im HA-Proxy auch die Möglichkeit, so Lua-Skripts zu nehmen und Dinge nochmal umzuwandeln und Dinge zu machen.
Genau, oder eben Lua-Skript, also im Fall von Hetzner müssen wir auf Lua an einigen Stellen zurückgreifen, einfach weil die internen Konfigurationsmechanismen, die HA-Proxy-Konfiguration selbst bietet, da nicht reichen. In der Regel reicht es aber auch, ja, auf die, ich sag mal, Bordmittel zurückzugreifen, die HA-Proxy da schon mitbringt.
Gibt es da irgendwie eine coole Anleitung oder so, die du empfehlen kannst, wenn man sich jetzt sowas selber bauen würde wollen? Aber vielleicht hat man schon ein Ceph-Cluster und würde sich jetzt gerne auch mit S3 beschäftigen. Und
es gibt diverse Ressourcen. Im Grunde genommen ist es erstmal, startet man eigentlich nur das Rados Gateway und die Standardkonfiguration ist im Grunde genommen erstmal ausreichend. Dann hat man halt die Zone US East 1, was halt der Default von Amazon ist. Das wird halt auch so in der Default-Zone vom Rados Gateway übernommen. Und wenn man damit fein ist, dann kann man das halt einfach so schon starten und dann nimmt man halt sein HA-Proxy, sein Nginx, sein Caddy, wie auch immer und schaltet den halt davor und ja, nutzt halt irgendwie Let's Encrypt für die HTTPS-Zertifikate und dann war es das eigentlich auch schon.
Also, selbst mit dem Standard-Konfigurationstool von Ceph-ADM kann man mittlerweile, glaube ich, auch mit ein paar wenigen Kommandos sozusagen den HA-Proxy starten.
Genau. Der HA-Proxy dort ist sogar auch schon hochverfügbar konfiguriert. Das heißt, es ist nicht nur ein HA-Proxy, sondern auch ein Keep-Alive-D mit einer Service-IP-Adresse, was noch dazu konfiguriert wird. Das ist durchaus benutzbar für, ich sag mal,
80-90% der Leute wahrscheinlich.
Genau. Aber sobald man halt sagt, okay, man möchte mehrere aktive H-Proxys parallel haben etc., dann ist das Setup natürlich deutlich komplexer. Aber das ist, glaube ich, für die meisten der Hörer gar nicht relevant.
Genau, wollte gerade sagen, die meisten unserer Hörer sind nicht Hetzner. Die wollen vielleicht nicht gleich sowas Großes bauen, aber nichtsdestotrotz ist es machbar. Man kann erstmal ja auch da anfangen und selbst wenn man schon mal ein hochverfügbares Setup mit HA-Proxy hat, wird das für die meisten Anwendungsfälle, glaube ich, ausreichen. Und wenn man das dann hat, dann kann man sich ja dann immer noch Gedanken darüber machen, Multisite, irgendwelche Replikationen dazwischen. Du hattest die eine US-East-Zone genannt. Man kann natürlich auch noch mehr machen. Und man kann auch solche Sachen machen wie Daten, die länger nicht ja, aufgerufen wurden, kann ich von schnellen NVMEs vielleicht nach langsamen Festplatten auslagern. Alles sowas wäre mit so einem Setup dann möglich.
Genau, wobei halt das dann halt auch sehr schnell sehr komplex wird und man sich halt überlegen muss, wie tief will man da in die Materie eintauchen. Ja, aber es ist auch ein schönes Spielfeld. Es ist durchaus interessant. Also interessant, jeder definiert das ein bisschen für sich selbst. Wir hatten vorhin das Thema Modelleisenbahn, da gehen andere Leute drin auf.
Genau. Ja.
Ja, wir sind da vielleicht ein bisschen... Bisschen anders.
ITler, genau, wir nerden uns halt in sowas rein, aber nichtsdestotrotz. Und Heimautomatisierung haben wir die letzten Tage uns auch ein bisschen intensiver unterhalten. Bin gerade auch dabei, mit Home Assistant ein bisschen mehr rumzuspielen. Aber auch das werden wir in einer der nächsten Radio Tux-Sendungen nochmal besprechen. Weiß jetzt nicht, ob wir zwei, aber wir hatten auf jeden Fall, oder ich habe dann noch ein paar Kandidaten, die mit mir da auch drüber reden möchten. Genau, also das kommt in einer der nächsten Sendungen definitiv. So, dann hatten wir, vorhin hast du schon mal gesagt, man kann quasi S3 ja auch irgendwie mounten wieder als Filesystem, solche Geschichten, weil es eben extrem viele Tools gibt, die mittlerweile auf S3 aufsetzen, also nicht nur die das auf der Kommandozeile sozusagen sprechen, hat auch Webinterfaces und sowas gemeint, aber eine interessante Idee ist tatsächlich auch, ja, wieder ein Filesystem draus zu machen, einfach um dieses eskaliert sehr gut, ne? Ich habe ein Shared-File-System über ganz, ganz viele Ecken plötzlich wieder. Da hattest du mir vor ein paar Monaten von einem Programm erzählt oder von einem Tool erzählt, JuiceFS.
Ja.
Genau, was macht das? Wie funktioniert das?
Ich hole mal kurz ein bisschen aus. Grundsätzlich gibt es ja jede Menge Dateisysteme, die versuchen, aus einem Object Storage S3 wieder ein Dateisystem zu bauen. Und das Problem ist immer, dass halt so ein Dateisystem halt Metadaten hat und die Metadaten müssen zusammen mit den Dateien abgespeichert werden. Wem gehört die Datei? Wer hat da Leseschreibrechte etc.? Oder halt auch, wie groß ist die Datei? Wann wurde die Datei das letzte Mal geändert? Wann wurde sie angelegt?
Das ist ja bei allen verteilten Dateisystemen der Fall. Also alle müssen irgendwie ihre Metadaten halten.
Und bei Dateisystemen wie NFS ist es ja üblicherweise so, dass es halt nur einen Server gibt, der dieses Dateisystem zur Verfügung stellt und dieser eine Server kennt halt alle Metadaten, sprich wie groß ist die Datei, wer darf die Datei bearbeiten, wem gehört sie etc. Im Fall von einem Object Storage haben wir ja jetzt HTTP als Schnittstelle und jetzt vielleicht nicht nur ein Client, sondern viele Clients, die halt versuchen, gleichzeitig auf diesem Object Storage zuzugreifen, auf diesem Bucket zuzugreifen und daraus wieder ein Dateisystem für den Client darzustellen. Und dann hat man halt sehr schnell das Problem, mehrere Leute wollen halt ein und dieselbe Datei öffnen, da drin schreiben, also das Locking von solchen Dateien oder jemand legt in ein Verzeichnis eine Datei A, der andere legt eine Datei A rein, welche Datei A ist jetzt die richtige, etc. Das ist ein Riesenproblem und das hat in der Vergangenheit immer dazu geführt, dass diese Ansätze entweder diese Probleme ausgeklammert haben oder sehr langsam waren. Und mit JuiceFS sind die Leute von JuiceFS auf eine sehr interessante Idee gekommen, meiner Meinung nach. Und zwar haben die gesagt, okay, wir haben einmal das, wofür ein Object Storage da ist, wofür er auch sehr gut ist. Und das ist das eigentliche Ablegen von Objekten, sprich der Datei als dem Inhalt der Datei.
Natürlich in Blöcken.
In Blöcken, geschardet, zerlegt, wenn es sehr große Dateien sind. Aber erstmal, wenn man sich das im S3 anschaut, sieht man gar nicht mehr, welche Datei das ist, was da drin ist, ist gar nicht mehr erkennbar. Auch in welchem Verzeichnis das liegt, ist gar nicht mehr erkennbar, weil das für ein Object Storage erstmal gar nicht relevant ist. Was JuiceFS dann aber macht, um dieses Problem mit den ganzen Metadaten und so weiter zu lösen, es bedient sich eines Datenbank-Layers. und speichert halt diese ganzen Metadaten, welches Objekt ist welche Datei, wem gehört die, wie groß ist die, wann wurde die das letzte Mal bearbeitet etc. in einer lokalen Datenbank. Und eine sehr interessante Datenbank meiner Meinung nach, ist jetzt nicht wirklich eine Datenbank, kann man sich wieder streiten, ist Redis, was halt eher für seine Caching-Funktionalitäten bekannt ist, weil es eben eine sehr schnelle, wie sagt man, NoSQL-Datenbank würde man vielleicht sagen.
In-Memory.
Genau. Und ja, wenn man jetzt dieses JuiceFS zusammen mit Redis kombiniert, erhält man ein sehr schnell browsbares Dateisystem, weil die ganzen Dateisystemstrukturen mit allen Metadaten liegen ja lokal oder sehr, sehr nah in einem Redis, was sehr schnell ist. Und erst wenn ich die Datei wirklich runterlade oder öffne oder bearbeite, lösche, wie auch immer, erst dann passieren Dinge im eigentlichen Object Storage. Und das macht das Ganze sehr interessant. Der nächste Vorteil, den das wiederum mitbringt, wenn man eine Datenbank im Hintergrund hat, ist halt, dass mehrere Leute gleichzeitig auf diese Datenbank zugreifen können. Das heißt, ich kann jetzt auf mehreren Computern gleichzeitig dasselbe JuiceFS, denselben Bucket mounten und alle Computer sehen das gleiche Dateisystem und wenn eine Datei gelockt ist, ist die halt auch gelockt und von jemandem anders in dem Moment öffnenbar, bearbeitbar. Was halt dann halt auch sehr interessant ist. Im Grunde genommen, wenn wir jetzt wieder den Bogen zu Ceph zurückschlagen, dann haben wir sowas wie CephFS. Aber bei CephFS ist es so, dass jeder Client ja das komplette Ceph-Cluster, also die Monitore und die OSDs erreichen können muss, was halt Firewall-mäßig unter Umständen ein Problem sein kann. Sicherlich ist, wenn man die Möglichkeit hat und das technisch kein Problem ist, sollte man wahrscheinlich eher auf Technologien wie CephFS zurückgreifen. Wenn es aber darum geht, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier eine VM oder mehrere VMs, die halt ein Dateisystem haben sollen, irgendwelche ganz kleinen VMs und diese VMs sollen jetzt irgendwie aber ein Dateisystem untereinander sich tauschen, wo vielleicht auch nur Konfigurationsdaten oder sich wenig ändern, Daten drin liegen, dann ist vielleicht so ein JuiceFS mit so einem Bucket durchaus eine valide Geschichte.
Genau, und ich brauche nur HTTP.
Genau.
Muss nicht noch irgendwelche zigtausend anderen Ports freigeben.
Genau. Also was halt an dem JuiceFS ganz interessant ist, ist halt, dass es zum Beispiel auch für Kubernetes eine Integration gleich mitbringt, also so ein CSI-Driver. Und ich benutze das in einem Setup tatsächlich so, dass ich Redis in Form von KeyDB benutze. KeyDB ist ja eine Reimplementierung von Redis, unterstützt das Redis-Protokoll, benutzt aber unten drunter Paxos, um gleich ein hochverfügbares Cluster zu bauen.
Ja, also Paxos ist so ein Konsensalgorithmus.
Ein Konsensalgorithmus, genau. Also man hat nicht das Problem mit Redis-Clustern, die man verwalten muss, was unter Umständen ziemlich, sagen wir mal, komplex ist und eine Wissenschaft für sich, die man dann eben auch noch beherrschen muss. Das macht KeyDB für einen deutlich leichter und auch da gibt es einen Helm-Chart, was das für einen schon sozusagen komplett mitbringt. Man sagt dann halt nur noch, ich hätte ganz gerne 6 Instanzen, 3 Instanzen, wie auch immer, von dieser KeyDB und habe dann schon mal den Key-Value-Store an der Stelle schon mal mitgebracht und dann installiere ich halt noch den CSI-Treiber und zeige dem wiederum für seine Metadaten auf die KeyDB, die ich ja gerade deployed habe und plötzlich habe ich eine sehr elegante Variante PVC, also Volume Claims im Kubernetes zu machen. Das Schöne ist, dadurch, dass es mit JuiceFS ist es dann halt auch Multiple Read and Write. Das heißt, unterschiedliche Container auf unterschiedlichen Nodes können dasselbe Dateisystem zur gleichen Zeit konsumieren, was unter Umständen eine Anforderung ist, die man hat und die ist damit gelöst. Full Disclaimer an der Stelle, es ist natürlich trotzdem ein Dateisystem, was auf HTTP im Hintergrund basiert. Eine Datenbank würde ich da jetzt nicht reintun. Aber für irgendwelche erzeugten Dokument, ich sag jetzt mal Rechnungen, E-Mails etc. Ist das vielleicht durchaus eine lukrative Geschichte, wo es interessant ist. An der Stelle sei auch noch erwähnt, es gibt auch noch ein anderes Produkt, das nennt sich CVEDFS. Der wesentliche Unterschied dazu ist, JuiceFS ist 100% POSIX-compliant. Das heißt also, es ist ein natives Linux-Dateisystem mit allen POSIX-Attributen, die man so kennt. CVDFS ist ansatzweise POSIX-compliant, ähnlich NFS.
Genau, nicht voll. Ja, wir können nochmal, also zumindest JusefS hat so eine Gegenüberstellung gemacht, CVDFS und JusefS. Natürlich kommt bei Ihnen immer raus, dass es besser ist. Ist beides Open Source, beides Apache 2.0 Lizenz, beides auch in Go geschrieben, haben auch Ähnlichkeiten sozusagen. Kann man sich beides mal angucken.
Ja, also CVDFS beansprucht für sich das schnellere System zu sein.
Ich meine, wenn sie auch nicht 100% POSIX-kompatibel sind, kann man natürlich auch ein paar Sachen weglassen und ist dann halt auch schneller. Das ist einfach so, ne?
Genau.
Also klar, wenn ich dieses ganze ACL-Geraffel und alles, was POSIX halt noch so braucht, mitbringt, dann, ja, dann bin ich halt auch ein bisschen langsamer, weil ich den ganzen Stack mit unterstützen muss. JusefS, du hast es gesagt, kann verschiedene Datenbanken, ne? Also ich muss nicht nur Redis nehmen, ich kann auch einen PostgreSQL-Cluster mir hinstellen. Ich muss natürlich immer gucken, wenn es nur eine PostgreSQL-Datenbank wäre oder nur ein Redis wäre, hätte ich mir wieder einen Single Point of Failure eingehandelt. Von dem her, klar, muss ich das auch noch clustern.
Genau.
Dann hattest du gerade eine nette Idee formuliert, was du auch selber gebaut hast, hast du mir gerade erzählt, mit Mail-Server. Also Mails tatsächlich in so einen JusefS abzulegen.
Ja, genau. Wir hatten ja bei unserer letzten Sendung irgendwann letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr
genau. Vorletztes Jahr war es, glaube ich.
Vorletztes Jahr sogar schon, oh, die Zeit rennt. Hatten wir darüber gesprochen, was so Self-Hosting-Geschichten genau angeht. Und ich hatte damals, ich glaube, SendGrid ein bisschen vorgestellt, wie man sozusagen ausgehende Mails trotz eigener blacklisteter IP-Adresse etc. zu haben. Und ich habe das, ich glaube, vor einem Jahr oder so, habe ich das ein bisschen weitergesponnen. Und habe halt gesagt, okay, ich möchte gerne Mails annehmen über meinen eigenen MX-Server, sprich einen eigenen Postfix, und möchte die Mails dann speichern
in IMAP-Server,
ganz, ich sag mal, klassisch. Und den Versand mache ich zwar auch über einen Postfix, aber dann halt über den Relay hin zu SendGrid, um halt da meinen ganzen, ja, DKIM, SPF-Records und den ganzen, was halt zum Mail-Versand, was halt das deutlich komplexere ist, an der Stelle, ja, sauber zu haben. Was man nämlich wissen muss, ist halt, die MX-Einträge können durchaus auf geblacklistete IPs zeigen. Die meisten Mail-Server würden die Mail trotzdem dahin zustellen. Nur wenn von dort eine Mail kommt, dann ist die halt sehr schnell, wird die nicht angenommen oder landet auf irgendwelchen Spam-Listen etc. Genau. Und wenn wir jetzt das ein bisschen weiterspinnen und das Wissen von JusefS dazu nehmen, dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass man sagt, man nimmt sich zum Beispiel 3 VMs her, installiert auf den 3 VMs sich ein KeyDB, um halt seinen hochverfügbaren verteilten Redis-Cluster zu haben, und mountet sich dann mit JusefS und dem KeyDB-Cluster ein Dateisystem auf all diesen 3 Servern.
Können virtuelle Maschinen sein zum Beispiel auch.
Können auch virtuelle Maschinen sein, genau. Und hat jetzt ein Verzeichnis auf allen 3 Servern. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, sich zum Beispiel sein Dovecot zu installieren und zu sagen, lieber Dovecot, speichere die Mailboxen jetzt bitteschön in meinem gemounteten JusefS. Was erreiche ich dadurch? Dass ich ein IMAP-Setup habe, was in sich schon einmal hochverfügbar ist, weil es nicht nur einen IMAP-Server gibt, sondern in dem Fall 3 IMAP-Server, und es gibt nicht nur ein Dateisystem, in dem die Mailbox liegt, sondern es gibt ein S3-Bucket, in dem jetzt wiederum diese Mailboxen für alle IMAP-Server gleichermaßen liegen.
Also es ist dann schon nur ein Dateisystem, ne? Ich muss mir schon noch Gedanken dann über Backup und sowas machen.
Das schon, aber eben das Dateisystem an sich ist schon mal über mehrere Server seitens des S3-Providers, ob das jetzt das eigene Ceph-Cluster ist, ob das bei es könnte auch ein S3-Bucket bei Amazon oder bei irgendjemandem anders sein. Auf alle Fälle für die Datenintegrität und die Replizierung und so weiter, da ist dann der S3-Provider, und sei es jetzt das eigene Ceph-Cluster, ist dafür zuständig, und das kann das sehr gut. So. Was JusefS hintenrum auch noch mitbringt, ist, dass es regelmäßig von dem Redis, also von den Metadaten, auch Backups macht und die wiederum in den S3-Bucket mit reinlegt. So, dass
also halt, selbst wenn mir Redis mal abkackt, genau, könnte ich es wiederherstellen.
Dann kann man es von diesen Snapshots wiederherstellen und dann gibt es auch noch ein, wie man es kennt, ein FSCK-Kommando, was dann halt durch alle Objekte in dem Bucket geht und daraus versucht dann wiederum das Dateisystem zu rekonstruieren. Ja, das ist dann halt in dem Fall mit einer Downtime verbunden, aber so weit sollte es an der Stelle ja schon mal gar nicht kommen, weil wir ja schon mal die ganze Replizierung und Hochverfügbarkeit in sich gelöst haben. Genau. Was ich dann halt zusätzlich noch konfiguriert habe, um das sozusagen vollständig zu machen, ist halt meine drei Dovecot-Server stellen jeweils wiederum auf Loopback einen LMTP zur Verfügung, also Local Mail Transfer Protokoll, und die Postfix-Server sind an den LMTP connected, und wenn jetzt eine Mail ankommt, dann wird halt via LMTP geschaut, gibt es diese Mailbox, und dann wird halt entsprechend das dann in das im IMAP zugestellt, was dann am Ende im JuiceFS gespeichert ist.
Genau, also egal welcher der drei Postfix sozusagen die Mail annimmt. Sie wird halt dann zu einem der drei Dovecots gegeben und die haben alle zentral dasselbe Verzeichnis gemountet.
Ganz genau.
Und so habe ich halt ein hochverfügbares Mail-Setup. Ne, wenn einer dieser Mail-Server ausfällt, dann ist da nichts.
Ist da nichts.
Passiert genau. Da nichts.
Und was halt auch sehr angenehm an der Geschichte ist, ist halt bis auf die Konfiguration selbst, also je nachdem, wie man die Mailboxen angelegt hat, die könnte man jetzt halt auch in einem Dab zum Beispiel, indem man da noch ein Samba 4 installiert und das dann halt auch noch repliziert oder so.
Ja.
ne, es gibt da viele Möglichkeiten. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Mail-Server selbst nicht wirklich State haben. Das heißt, dass die KeyDB ist repliziert, wenn der ausfällt, passiert nichts, weil es gibt noch zwei andere Kopien. Alle Mailboxen und so weiter liegen in dem JuiceFS. Das heißt, wenn da einer nicht da ist, es funktioniert halt einfach wirklich weiter.
Und wie ist es performance-technisch? Also du hast es ja auch gebaut, das ist im produktiven Einsatz.
Genau.
Ist das
produktiver Einsatz, also wir haben es gebaut, weil bei dem Kunden, für den ich das gebaut habe, die nutzen eigentlich Office 365.
Beileid, ja.
Ja, wie viele. Office 365 kann aber zum Beispiel keine Submail-Adressen, also Mail-Adresse plus und irgendwas gehört zur selben Mailbox. Das kann Office 365 nicht. Das Ticketsystem, was der Kunde einsetzt, benutzt aber Submail, um Tickets zu sortieren. Also man kann dann an Support plus Ticketnummer entsprechend auf Tickets antworten oder halt neue Tickets erzeugen.
Etc. Oder auch für GitLab oder sowas.
In dem Fall ist es auch fürs GitLab, genau. Das ist halt ein Thema. Das heißt, dafür wollten wir das an der Stelle verwenden. Und ein anderes Thema, was halt bei Office 365 ist, man kann nicht mehr, ich will jetzt nicht lügen, als 10.000 oder 20.000 Mails pro Tag von einer Mailbox senden.
Okay. Naja, Spam-Schutz wahrscheinlich.
Genau, das ist im Wesentlichen Spam-Schutz. Office 365 ist halt auch da eher für natürliche Personen gedacht. Bei dem Kunden ist es so, dass die halt ja, Updates an Kunden schicken. Wo ist meine Lieferung gerade? Sie ist gerade von da nach da verladen worden. Meine Lieferung verzögert sich, weil da und da gab es irgendwie einen Stau oder einen Unfall oder weiß der Geier was.
Ja.
Und diese Update-Nachrichten für viele, viele Lieferungen pro Tag, das summiert sich halt auf und sprengt mal schnell diese 10.000 Mails. Das andere, was halt auch ist, das ist halt jetzt auch wieder Grauzone, sage ich mal, aber Mails gehören halt zu Geschäftsprozessen und da hängt ein Vertrag dran, nämlich der Transport eines Guts von A nach B, und man ist sich jetzt nicht wirklich einig und hat halt gesagt, im Zweifelsfall für den Angeklagten, und hat halt gesagt, okay, wir müssen diese Nachrichten, die wir da an den Kunden schicken, weil sie zu einem Vertrag gehören, eben auch speichern. Für diese 10 Geschäftsjahre.
Ja.
So, und das heißt, wir haben halt jetzt auch wieder das Problem, dass wir halt die ganzen Mails, die gesendet werden an den Kunden, eben auch noch zusätzlich in Kopie als Nachweis, wir haben den Kunden darüber informiert, dass XYZ eben auch in der Mailbox gespeichert werden. Auch da hat Office 365 Nachteile. Es kann nicht mehr als 1 Million Verzeichnisse und 1 Million E-Mails pro Verzeichnis speichern. Das heißt, man muss dann anfangen, wilde Strukturen mit irgendwie Zeitstempel, Unterverzeichnissen, sich selber basteln etc. Und irgendwie, das will man alles nicht. Und da an der Stelle war halt einfach die Idee, okay, dann bauen wir das halt für den Anwendungsfall halt einfach selbst.
Ja. Meine Frage war ja nach der Performance. Also
genau, und dann, genau, die Performance da an der Stelle, ich kann halt sagen, es fühlt sich schnell an. Ich merke da jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Im Fall dieser vielen Mail-Archivierungsgeschichten, dass man den Kunden darüber in Kenntnis gesetzt hat, das guckt sich in der Regel auch niemand an.
Nee.
Okay. Ja, und ob das jetzt eine Minute länger dauert oder nicht, das spielt an der Stelle eigentlich überhaupt keine Rolle. Und bei dem Ticketsystem ist es so, man schickt die Mail und gefühlt 10 Sekunden später ist das Ticket halt tatsächlich auch zu sehen. Also das ist ansatzweise Echtzeit.
Ja, coole Geschichte. Und auch, dass man sozusagen Joseph S. gleich mal in Produktion bringt in einem Ansatz. Auch da ist jetzt noch keine Bugs festgestellt.
Gar nicht.
Oder irgendwelche Probleme. Irgendwie hast du da mit der Community, mit irgendwem mal interagiert? Oder war das einsetzen und funktioniert?
Einsetzen und funktioniert. Es gab ein paar Probleme in der Vergangenheit. Das war aber eher ja administrativ ein Fehler, und zwar JuiceFS unterstützt auch zum einen Verschlüsselung der Dateien lokal und zum anderen halt auch Verschlüsselung der Dateien mittels SSEC auf dem S3-Provider. Für beides muss man halt den Schlüssel in Form von Environment-Variablen setzen, bevor man das Dateisystem mountet, und da hatte ich in meiner Systemd-Unit einen kleinen Fehler, und wie der Service einmal durchgestartet ist, war halt der Key nicht da und dann konnte sich das Dateisystem nicht mounten. Solche Dinge.
Ja, okay, aber das ist eher...
Das ist halt eher Asche über mein Haupt. Das hätte ich von vornherein besser machen können und besser testen können. Ja, aber das war's im Wesentlichen.
Okay. Genau, ansonsten, wie gesagt, ist auch ein Open-Source-Projekt, kann man sich angucken, gibt ein paar YouTube-Videos dazu, könnt ihr euch anschauen, und klar, wenn man einen Bug hat oder ein Feature-Request ist auf GitHub, kann man sich, kann man natürlich mit der Community auch interagieren da.
Genau, und was wir halt von Hetzner aus sehen, ist, dass es durchaus einen größeren Kundenkreis gibt, der das JuiceFS halt auch bei Hetzner einsetzt. Ah, ja. Also es, wir sehen da hin und wieder
die entsprechenden
Requests. Beziehungsweise kriegen halt Nachfragen von Kunden über das Ticketsystem etc.
Okay, ob man es einsetzen kann, darf oder?
Ja, oder irgendwelche speziellen Anforderungen. Man kann bei JuiceFS halt auch nicht nur ein Bucket nehmen, sondern das JuiceFS selbst halt auch über mehrere Buckets schaden zum Beispiel, um da dann auch nochmal an der Performance zu drehen. Und ja, wir haben halt zum Beispiel momentan bei Hetzner, dass wir halt nicht so viele Buckets pro Kunde erlauben. Die wollen dann aber mehr Buckets, um über mehr Buckets zu schaden und solche Dinge. Aber darüber bekommen wir eben auch mit, dass das halt auch in der Community recht viel eingesetzt wird.
Ja, sehr cool. Vielen Dank, Ansgar.
Ja, gerne.
Dass du uns mal erklärt hast, wie es für dich auf der Cephalocon war, warum S3 so toll ist, und gleich mal noch ein Einsatzszenario für euch da draußen. Ihr könnt ja, wie gesagt, dann auch mal gerne kommentieren, ob das schon mal jemand einsetzt, oder wenn ihr Fragen habt, gerne bei uns in den Blog packen. Vielen Dank.
Ja, gerne. I wanna move to England. Much they made a spot in the afternoon to drop everything and drink. I'll have Earl Grey every morning, chai in the afternoon, green tea in between them, stir in the honey with a spoon. Drop all the bombs you like, as long as I have my tea.
I'm here on the Cephalocon 2024. With me is Utkarsh Bhatt. He is from Canonical. And we want to talk about Microceph.
Yes.
So what is Microceph?
Oh, you went straight for the...
Yeah.
Okay. So that's actually a very good question, because a lot of people, when they hear Microceph, right, there could be an impression that it's like a toned down, smaller version, mini version of Ceph, where we are trading off some of the features against some of them. But that's not the case. Microceph has the exact same Ceph packages that you get from the Ubuntu LTS release. So if you're using Ubuntu Noble, you get the same Ceph packages for Ceph Squid, which you get in Microceph Squid. So it's like the same exact Ceph. But the micro in Microceph is more about the distractions, the complications, like the difficulties of operating and working with the Ceph cluster. So like, so micro distractions, micro complications, micro difficulties sort of thing. So Microceph is like this thin layer of logic that sits above the Ceph packages, and it knows, or it's opinionated, or has like an idea of how things should be done. And then a user can basically say, okay, give me a Rados gateway daemon. And then Microceph knows, okay, so like the user is expecting me to spawn a Rados gateway daemon on this host. Let me pull in some keys. Let me start the conf file. Let me set all those things up. Let me start the daemon with those configurations. So a user basically has to care about what they want, and Microceph figures out how that is done, sort of thing.
Okay, so we could also call it EasySF?
Yes, that's definitely one of the ways we can describe Microceph, yes.
Okay, so there is, as you explained, a thin layer, so it does things easier. So maybe when I'm a home user...
Mm-hmm. So a very good use case for Microceph is home labs. So I can understand spending and dedicating money and like engineers and like workforces on operating a very big Ceph cluster, that's fair. But that sort of expenses and investments don't really make sense if you are operating a very small Ceph cluster, or if you just want to train yourself with a Ceph cluster, right? Mm-hmm. So say you're a home lab, like you have a home lab, you want to serve your services with storage. Microceph can be a very good way to quickly set up a fully functional Ceph cluster. And the way Microceph works is it's not intrusive. So like it doesn't interfere the workings of a Ceph cluster. So like if you're a power user, you can use Microceph to just set up a Ceph cluster, and then you can do everything you want via the Ceph commands that you're used to. So it won't interfere in your operations, but it will make many of those like workflows easier for you to do. And it's interesting, like, so a person who was attending the Cephalocon, he came to my talk, and just after the talk, he came to the booth and he says, I don't agree with your definition of Microceph. It's not for non-engineers. It's not like, it is very much for engineers. I use it as a Ceph scratch space. So like if I want to quickly test something with Ceph, I use Microceph to like spawn a Ceph cluster, do something. And if it broke, like you did something wrong, it doesn't work, just purge it.
And start
so like
over.
One command, snap remove Microceph purge, all of your Ceph clusters gone, and you can have another Ceph cluster up and running in like three more commands. So what do you want to, like, if you want to do some complicated testings where ruining the Ceph cluster is a possibility, Microceph could be a very good, like, tool that you can use to follow that workflow.
So it's for my home lab, it's for testing.
For training. So, like, if someone is new to Ceph, I mean, it's a very plausible use case, right? And Ceph is complicated. Ceph is complex. It's very general purpose. It does everything. But the cost of doing everything is the complications that comes with like managing all of that stuff. So, and even like even the experts I've seen in the Ceph industry, so no one is, I know all of Ceph expert. So like there are Rados Gateway experts. There are folks who know RBD very well. There are folks who know CephFS very well. But it's very, very complicated to know all of Ceph at an expert level, right? So this training that has to be done organically can be very much eased by Microceph, where you can like use Microceph to get a Ceph cluster, play with it, ruin it, just break it, remove it, reinstall it, and you can do that again. And I personally use that like a lot. So when I'm working on features, I wish to test some things on a Ceph cluster, even if there's like, although usually there is always a micro Ceph cluster like deployed on my laptop. And the good thing is, in order to test, in order to train, you don't need a highly available Ceph cluster, right? So if you just want to test Ceph stuff, it could be very well a single node cluster with, say, just one OSD. And because you're not intending to use it for like production storage, you're intending to use it to test Ceph or like see how things work in Ceph. So, and that's actually a use case that micro Ceph like solves very well. So at least in Canonical, folks, for example, our product manager, he's like, oh, I wish to try these things out. Let's do it with micro Ceph. And it's actually like one of the use cases that we very specifically wish to target to. So like we want folks to think of what Google does with information, make it easier for people to consume, right? So what we're trying to do here is like we are making Ceph easier to consume by folks who may not be Ceph experts or may not be storage experts or engineers who have worked on this stuff for many years.
So what I need is just a laptop and then I can use micro Ceph. Or I could use, I don't know, Raspberry Pis.
It works on a Raspberry Pi. So micro Ceph is a snap. So if you use, like, I've not tried using it on Raspbian OS. Mm-hmm. Like, there are many OS that you can run on. But if you use Ubuntu Core, which is like a core version of Ubuntu for devices like Raspberry Pis, installing micro Ceph snap is like easy peasy. Just sudo snap install micro Ceph, it's there.
Okay, but in theory, it would also work on Debian or...
On any machine, yes, on any machine. It's not Ubuntu specific. It can work on any Linux machine.
Okay. But there are extra commands, right? So if I go to the Ceph documentation, I won't find anything about micro Ceph.
Yes. So micro Ceph, as I mentioned, micro Ceph is this additional thin layer of intelligence around the Ceph product, right? So there are micro Ceph commands which help you configure Ceph stuff. And then you are also have access to the Ceph command, the Ceph CLI, to do the core Ceph stuff. And yes, that is how it is organized at this moment.
And this is an open source project?
Yes.
From Canonical?
Yes. So it's hosted on GitHub. If you go to github.com/canonical/microceph, you find us there. All of our issues, all of our bug triages, we do all that publicly. It's all open source. And yes, everyone is welcome to contribute. Mm-hmm. We also have like a public forum. The link to which is just at the very bottom of our README page. So if anyone has any questions which they want like a one-on-one conversation with, so like they want to participate in a discussion, they have some doubts, there are things which they are not able to solve via documentation, they can always join the forum, come in, ask us questions, and we are more than happy to just help them.
Mm-hmm. And so if I also have a bug report, I can go to
GitHub. Yeah, so you can create an issue ticket on our GitHub repository, and like we do triaging like every week. So like I don't make promises here, but at least under us like the 7-day period, someone will take a look at your bug. They will label the bug as what they think it is. They'll probably leave some feedback for someone who will take that up. Yeah.
Okay, so maybe we try to explain how to use micro Ceph a little bit more. You just said it's easy. So What do I need to do if I want to start a cluster?
Okay. So, I mean, all of this is obviously very well documented in micro Ceph documentation, but I'll just quickly tell you what you need to do. So, in order to install micro Ceph, you do sudo snap install micro Ceph. It's there, right? Then the next step is to bootstrap your Ceph cluster, right? Pull up like mon services should be up, manager services should be up, right? So the command to do that is micro Ceph cluster bootstrap. Just that.
Okay.
And it spins up mon, it spins up manager. It also spins up an MDS if you wish to consume CephFS. And that's just there. But some folks may think, okay, bootstrap, I mean, we don't have any control over the bootstrap now because it's just a single command. And that's not the case. You can configure the public addresses, the public cluster network, public network, cluster network. You can even configure what network micro Ceph should use for its APIs right at the step of the bootstrap. So like there are additional flags that you can provide and then micro Ceph configures them up. It also has this mon IP flag because we wanted to have like a feature parity here with CIFADM, because CIFADM has a mon IP flag and then it deduces the network itself. So if you do not tell it about the network, but just the monitor IP, it will figure out the network itself, use those values for the public network and cluster networks and stuff. So you have the mon services up. Now the next and the like final thing to get a functional CIF cluster is the OSDs, right? Oh, and the command to enroll, say, a device at /dev/SDA is Microsoft disk add /dev/SDA. And it enrolls that device as an OSD. But sometimes you may not want to say you have 15 or like devices that you wish to enroll as an OSD. So you can do Microsoft disk add all available, like --, all available devices, and it'll figure out there's a filter, so it won't consider any device as an OSD if the size is less than 2 gigs, which is fair. I don't think 2 gigs, even for test clusters. But if you forcefully use a like disk which is smaller, it will still accept it. It won't do it in the automatic way. So you can do all available devices, and then it figures out what are the devices available for being like for an OSD to be, and it will enroll all of them as
OSD. So it won't use my OS system partition, but all the rest.
Yeah. And for those folks, like say you're on a laptop, it has 1 terabyte SSD, you don't have additional block devices. What do you do now? So like you don't have block devices, but OS. So you can have, there is this
spaces
loop,
or?
So there's this loopback support.
Okay.
So what Microsoft does is you tell us how many OSDs you want. You tell us what should be the size of a single OSD. So it's like Microsoft disk add loop, 2G, 3. Microsoft will create 3 loopback devices, configure them, enroll them as OSDs. And like you are, so you don't, on your laptop, you don't even have to have like a spare block device. And that is why we feel like getting started on a test cluster or a scratch space is so much easier with Microsoft, because 3 commands and you're in, you have a fully functional CIF cluster. And you could wish to have Rados Gateway, you can wish to have RBD Mirror Daemon, and those like enabling Rados Gateway is Microsoft enable RGW. And it enables that service on that node. The same is for RBD Mirror. And we have additional config parameters per service. So like Rados Gateway has its own configurations that you can do. RBD Mirror has its own configurations that you can do. And those are all exposed via like CLI flags.
Your talk was also about RBD mirroring. So yes, this is a new feature in Microsoft.
Yes. So the last cycle, we received feedback from LexD, which is like a virtualization tool, so you can use it to spin up VMs, spin up containers and stuff. And they found a very nice use case where they wanted to like have migration for the block devices that they configure via Microsoft for LexD. And then we started to like work on it. We wanted to expose RBD mirroring, but there is a very specific way in which we have worked on our features, right? We want them to be as easy to use. Basically, tell us what you want, and Microsoft figures out how it's done. And we then extended like it. It was a whole different thing. I remember going into hours and hours of discussion and scratching our heads on how exactly we can make this experience a pleasant one.
Yeah.
Because when I was doing the, like, I was experimenting with CIF, configuring RBD mirroring, it's like, it's not simple. It's not simple at all. So, and the same goes for RGW multi. I mean, those are rich features. Those are industry needed features. Everyone wants backup. Everyone wants replication. But those are definitely not easy to configure. And we also wanted to have like a single interface. So the interface that we developed for RBD mirroring should be flexible enough to be used similarly for RGW multi-site, so that someone who is familiar with RBD mirroring on Microsoft can also configure RGW mirroring, can also configure CIFFS mirroring, and it's just like a matter of asking Microsoft to do, okay, configure that up.
Okay, but that's not in there yet.
So the plan on RGW multi-site is this cycle. So like in the next 6 months, you'll see RGW multi-site support in Microsoft replication as well. At the moment, we only have enabled RBD mirroring, and it's like it's open to the users. We are like welcoming feedback, and we are looking for like folks to try it out, tell us how it works, if there's any shortcomings, if they want to see more things there. One more thing that we wish to work on in this particular cycle is monitoring for replication across all workloads. So like as an operator, you can obviously check the status of replication, but I would want to be informed about possible failures and possible shortcomings in, say, next days or next weeks, like expectations about what could go wrong, and then take actions based on that. So we are working rigorously on like exposing RBD mirror stats via Prometheus alerts and like matrices, so that operators can have like a visual view on what's going on in their clusters, how is replication working out, what could go wrong, and how can they take actions on fixing those things. And then again, it would be there for RGW and Serverless as well.
And how do we do this? I mean, is there an AI figuring out, okay, this? RBDs may be failing tomorrow?
No. So like matrices and alerts, they're actually very simple. So matrices are basically stats and numbers on how the replication is, like, so how many bytes are getting replicated? What is the amount of data that is getting fetched over? So what was the last local update of this image? What's the last remote update of this image? What is the difference between these two updates? Like, is there a delay? Is the delay getting larger? Is the delay like consistent across all images and things like that? And then in alerts, you can basically have like simple mathematical rules where you say, okay, if the last local update and the last local last remote update have gap of 2 days, 3 days, maybe even more, you should alert us based on this. Mm-hmm. So it's not AI, it's not that funky. I'm sorry to disappoint you, but
AI is everywhere nowadays. Yes, I know. I had to ask.
So I get that, and yeah, maybe in future we do work up with something like that, but yeah.
At the moment, not.
At the moment, it's simple mathematics.
So. Okay, fine. But RBD mirroring is done asynchronously,
yes.
Right?
Yes.
So I have to have two Microsoft clusters.
Yes.
And then...
So you have to have two Microsoft clusters. In order to support replication, there is like an auxiliary feature that we had to work on. It was basically, how do you make a Microsoft cluster aware of another Microsoft cluster, mm-hmm. right? And it's the foundation of setting up replication, because the clusters need to know about each other. So you basically share some tokens between each other which contain hashed keys and information about the Ceph cluster that Microsoft can use to create the conf and key files locally. So, and once you do that, you basically have like a client access to the remote cluster as well, which is what Microsoft uses to configure the remote ends of the things as well. So Microsoft has access to the local Ceph cluster, it has keys to access to the remote Ceph cluster, and then it coordinates and configures everything, because there is a lot of to and fro in between there, and like sending RPCs and coming back, it could be like much more complicated. So Microsoft at site A configures replication and coordinates between site A and site B and does all of that. And yeah, like this is how the clusters are exposed to each other. And then basically this is used by Microsoft to configure RBD mirroring. Like in the demo I showed you, it's like Microsoft replication enable RBD pool name, right? But in the background, so much is happening. It's enabling mirroring on the pool. It's trying to figure out if you have requested it for an image or a pool, and then it enables it on the resource. Then it bootstraps the token. Like for the Ceph cluster to read data from the remote cluster, you need to have like another set of keys shared between them. And it does all of that. And it gets even funnier when you disable replication, because it has to cleanly remove all those keys and permissions so that the remote Ceph cluster cannot read that anymore. And so like doing all that manually can become very tricky. And that is why I feel like Microsoft does a good job in coordinating that and orchestrating that.
And so if I write to an RBD, this is the master, mm-hmm. and...
We use the term primary.
Okay.
Yeah.
Yeah. So it's a primary, mm-hmm. and after a while it gets synced to the...
Yes. So...
Other side.
As you mentioned, it's asynchronous, so it won't be like instantaneously. So what we've done here is like we have exposed... If you wish to see the status of replication via the Ceph CLIs, there are like a few of them, and you can use all of them to get a combined view on all the things. What Microsoft does is it collects information from all those command line outputs, and then it compiles it and presents you like a single output, which you can see the resource status on, or on any particular image. And you can use that to basically, so you can enable replication, and you can use the status commands to check the status of replication at that very moment. So like, what's the last local commit or checkpoint timestamp, and what's the last remote timestamp, and like how they are syncing that.
Mm-hmm. And I can also configure a schedule, right? So
yes,
I can
yes,
say, okay, I want to sync this every 10
minutes, hours, every
or
4 hours,
or
every day,
one
and
a day. Yeah, okay.
But that only works for snapshots. So RBD mirroring has journaling and snapshot based support. So if you use journaling, it is more instantaneous. The commits are like finer, so it happens more frequently. But the cost is all of the writes first go to journaling, then go to the OSD for persistence. So like double latency. And like there is a limit to journal space as well, right? So say replication is slow between the clusters and you are pushing so much data on your images. So the journal will basically just bloat up. And that could be a case which you do not want like to be, right? So the schedule thing that you mentioned only works for snapshots. And they are configured at image level. I mean, you don't have to worry about it if you're using Microsoft because it handles those. But if you're working with Ceph, you need to know, like, I'm doing it on particular images. The pool is in image mode. I'm using snapshot mode and I'm configuring schedules and all of that.
Yeah. And now one of my sites is going down. So mm-hmm. I need to have a failover. And
yes,
that's
yes.
Also.
So one of the biggest reasons to have remote replication is disaster recovery. So to have a site which is ready to serve traffic in case of a disaster happening at your primary site. And the Microsoft uses the same nomenclature like as Ceph. So it's promote and demote. So what you can basically do is you can promote a site which is not primary to primary status. And usually this happens when the primary site is down. So like the Ceph clusters cannot communicate between each other. So when you promote the non-primary site, the primary site, when it comes back up, it still thinks it's primary. So there is this demote command, which you can then use to remove the split brain situation. One interesting thing that Microsoft does here is if you demote an old primary site to non-primary, secondary, you have to manually trigger resync for all the images that you want to now sync from the new primary to the old primary, right? And so Microsoft does that automatically. So if you just do demote, it will resync all those images from the new primary. We're also planning on adding like filters. So there may be cases where you just don't want to like rewrite data with the new primary. So you can basically provide like a rejects of pools that you do not want. Like this is not a feature, but we're planning on adding it soon. There was some feedback that we received, and people always, power users, they always want like more control on how things go, right? And we're happy to help here. So maybe a sort of like a filter list where you can say, okay, resync them, but not these. And that's how it will work. Okay. Yeah. One good thing in this context of replication is, so Microsoft again here does not store any state. So like there is no information about replication that we are storing separately outside Ceph. We rely 100% on Ceph to tell us like what's the state of things, right? And this is interesting because a power user can basically just use the cluster export remote thingies to configure the clusters and configure all of the mirroring by hand, and still use the list command and status commands to check the status of those resources, because it will be querying the Ceph state anyways, and that's how it works. So, yeah.
Okay, so I can use Microsoft to set up my clusters, but I can still use all the Ceph commands
to configure the RBD mirroring, and they work together. So like you can configure RBD mirroring on Microsoft, go ahead, change it, add some schedules, come back, list the schedules, and you can still see those because that's how it works.
Okay. So for me, it sounds a little bit that Microsoft is like Ceph ADM.
That's actually, so I hear this a lot. Microsoft is a Ceph orchestrator, so you can call it similar to Ceph ADM, but there's a very big difference. And the difference is that Microsoft is not containerized. So it does not run on Docker. It does not run on Kubernetes. It runs isolated processes directly on the host. So there is isolation of the services from the host side. They do, the host or Microsoft Snap cannot interfere each other. So there is isolation, but there is no containers. So I particularly feel like sometimes folk, they find the Docker environment a bit tricky to work with. Maybe Kubernetes. I love containers. I love Kubernetes. I love Dockers. But they are a different way of doing things, right? So it's a support engineer, say, or someone who's trying to debug something may have a different experience there.
Yeah, I hear a lot of that. It adds more complexity. So people are not familiar with Docker Pontman, and they need to learn more. So mm-hmm. they need to learn Ceph, and then they need to learn
Docker. And if you're using Rook, you need to learn Kubernetes.
Yeah.
So that's definitely there. So I feel tools like Docker, Kubernetes, Containerd in general, like they do offer certain features, but there's also a cost. So like you'll know the cost even better when you're debugging issues, because these are not processes running on your host. It's like a different container. How do you work with them? How do you go in? How do you check information? Like it's a different
world. Where are the locks?
Yeah. It's a different world. Things are done differently. So yeah. So Microsoft, it differs from CephDM in the way that it does not do containers. So, and it basically just runs isolated processes directly on hosts.
Mm-hmm.
So like it used to be a few years ago.
But I need to install it via Snap, or is there also a package I could use or download it directly from the GitHub repo and do it on my own?
I mean, the Microsoft code is obviously available on GitHub repo. If someone wants to build or try to build a Debian or a package, I mean, they're welcome to, but there are certain things that we get from using a Snap. I can give you one example. All of the isolation thingy that we get from us, there are a few benefits that we get from being a Snap, and like it's a choice for us to whether or not we wish to prioritize that, and like we do. So that's why Microsoft is a Snap. You're obviously like it's Go code. You're obviously welcome to go check, like build a dev, try doing that. It's all right. One of the things that we get by using a Snap is like clean, consistent installations on hosts. The reason you can like cleanly do away with an existing Ceph cluster which has gone bad and like then reinstall it and not have any older artifacts interfering your Ceph cluster is because it's a Snap. So when you purge a Snap, it's gone completely, all of it. And then when you reinstall a new Snap, the Microsoft Snap, it's a new Ceph cluster. So like I tried doing that with CephADM. Like my cluster went bad. I was doing CephADM cluster RM. I used Force. Some of the files were still remaining on the host. And when I retried to install a new Ceph cluster, they were interfering with mm-hmm. the... So it was a bit unclean. We also get refreshes in the Snap world, basically refreshing to a different revision or an artifact. It's a clean one-step process. Say you wish to upgrade from Quincy to Squid. It could be like very easy to very difficult depending on your Ceph cluster, how many nodes, how many services they are, right? But if you look at just a single node, so like what you have to do on a single node to do a refresh, you do Snap refresh Microsoft Squid stable on a Quincy installation, and it will install a new Snap cleanly, and like you get Squid.
Okay.
So some of the experiences that Snap interface or like being a Snap offers, we feel it's like it's very important with the kind of philosophy we have with Microsoft. So like the kind of experience we want to deliver with Microsoft, it's very difficult to deliver all those without being a Snap. And that is why Microsoft is a Snap.
Okay. But you aren't stopping anyone.
Oh yes. It's open source. Go out there, try building a dev. Let's see.
Okay, wonderful. Thank you, Utkarsh, that you explained to us what Microsoft is.
It was a pleasure.
I'm happy. I think I understand now why I need to use it, especially on my laptop and for testing.
Yeah, I'm looking forward to your feedback on how you find Microsoft.
Thanks a lot. and have a nice conference.
Thank you very much. Same to you.
Bye. So I'm here on the Cephalocon. Today with me is Karun Joshi from IBM India. Hi, Karun.
Hello.
You talked about Cephbox. So Ceph, for everyone at home, sounds nice.
Yeah.
What do you do there? Or what did you do for Cephbox? How does it work?
So I have been working with Ceph for maybe 10 years or more. As a support engineer, as an L3 support engineer. And I mean, it came, on one day, it came suddenly to my mind. Like, I always had the problem of storing my photos and videos.
Okay.
I was struggling. Like, you get that reminder, right? You have to upgrade the storage. Mm-hmm. Your storage is running out. I was getting it every other day. And I was trying to find out a good solution, an overall solution. And suddenly I remember that I am a storage engineer, and I'm using a storage product, so why can't I use that for storing my photos and videos? Then I thought about it, researched about it. Ceph is usually used for enterprise-grade hardware, so what we are trying to do is to come to the micro part of it, like the smallest part of it, using a small form factor CPUs like Raspberry Pi or compute modules, and see if we can create a cluster which will help a personal or user to upload their personal data and store it at their home.
So. Okay, so I don't need Ceph cluster at home with a lot of CPUs, a lot of HDDs.
No, I mean, it's very flexible enough. So if I talk about the current setup that I am using, it's just two Raspberry Pi using four NVMe disks. It totals around like 2 TB. So that's what my setup is. And I think that is fairly good enough for my 2 or 3 years worth of data, photos and videos. So yeah.
And how are the NVMe's connected to the Raspberry Pis?
So we have HATs, we call HATs. So it's in the newest Raspberry Pi 5, we have PCI Express. So we can easily connect NVMe's to that PCI using HAT available.
Ah, okay.
Yeah.
So the hardware I need is Raspberry Pi 5s, then this HAT edition, and some NVMe's.
NVMe's. Or we can use SATA HDD disk if you want. But I wanted to try NVMe. You know, the motto of DIY is, if you can do it, it's worth overdoing. So it's a bit overdone. You don't really need NVMe, but you know, I just wanted to try
and
with NVMe.
Those both nodes are just connected to a switch, or are they interconnected between each other?
I mean, if you think about it, we really don't need Ethernet. I mean, we can use Wi-Fi because we don't really care about the performance at that scale. It's just for the photos and videos, right?
Mm-hmm.
So the considerations that you might think about using Ceph in enterprise level might not really need on a personal home systems. So right now I have tried both Wi-Fi, but Wi-Fi was not that stable, but I'm just connected to a switch.
Okay.
And we are limited by bandwidth, to be really honest. Like it's limited by the Raspberry Pi 5's bandwidth. So they are giving 1G curling. So
mm-hmm.
But still, it I mean, I've been using it for past couple of months, and it's working very good for me and my family.
Mm-hmm. And is this something I could also use right now? So is there, I don't know, a Git repo I can clone and use it? Or is there, I don't know, how to do it? Or it's just a test for you at the moment?
Yeah, I mean, it's still a hobby project. I mean, eventually what we would try to have is a single click solution. Like you just have you have to buy the hardware resources, and it's a single click. You install it and you get the apps. Right now, what we have to do is we have to create the Ceph cluster manually, and there are a couple of alternative cloud solutions, I mean private cloud solutions, which you can self-host. So you have to actually install it as well and then integrate it with the Ceph cluster. So right now, yeah, if you don't know Ceph, it's going to be a bit difficult to get started.
Okay.
But yeah, that was one of our primary objectives. At least if someone who knows Ceph and if they want to try it, they can refer our GitHub page. So we have tried to document it. We have tried to automate it. We're still, I mean, still a long way to go, but just started the process. And I wanted to get feedback from the real world if they think it's something worth pursuing or not.
Okay, so if someone is familiar with Ceph, she can start with it,
yes.
Test it, give you feedback.
Correct.
And for normal home user, you would suggest waiting a little bit longer.
Yeah.
I don't know, what do you plan? Will there be a release next year, or?
It's too early to say something about that. I mean, we just wanted to try it first, and I'm not really sure. Like, I think it may be too early for something like this. So, I mean, the philosophy is that we need a hybrid setup for personal data storage. Public cloud, I don't think it is sustainable enough in the long run. It might not be.
And also cost.
Also the cost. I mean. And you know, Apple's Ray-Ban glasses are coming in, and Vision Pro 360-degree recording is there. I think we are going to live in a future where we will be constantly recording ourselves and our world around. So,
as we do now here.
Yeah, mostly. Even more than this. And I don't know it's good or bad ethically. I'm not touching that. But I think we are going to generate more data. And eventually, like, either the public cloud has to become cheap, or there should be another alternative solution, which I think is a hybrid setup using a storage box inside or home. I tend to call it home appliance.
Okay.
Because if this needs to succeed, it should be an appliance. Like everyone in the family, your father, mother, they just have to plug it in and they should be able to start using it. Just like think about this, like Linux and Android. We have Linux admins all around the world to do. But if you think about this, there are millions of people just using Android. You can say a flavor of Linux itself, right? But we don't really know what's happening behind an Android system.
Or modem or
Wi-Fi.
Home box. I mean, there's also Linux running.
Correct.
For your fiber or DSL connection. And you don't know that that's really Linux there. Or, I don't know, your smart TV or
something. Yeah, and even like security, CCTV, IP cameras. So there are really complex systems, but the user end user is not bothered about how it works.
So at the moment, there is no Ceph box I can buy.
No, there is. We just call it Ceph box because we like the name.
Yeah.
So
and you also showed a picture of how it might look like.
Yeah.
Okay. What protocols can I use with Ceph box then? So is this RBD? Is this S3? Mm-hmm. Is this all of the above?
Personally, I've been using RGW or S3 because, I mean, the type of data, the photos and videos, I think it tends to work better with S3 rather than any file system. So you can use, how do you say it? So if it, let's say a file system is there, CephFS might not really work with all the Windows, the other OSs that are Mac OS. But if you're using S3 protocol, there is no limitation or barrier for the hardware. Like you can use that on any of the available OS in the market right now.
And every product is also using S3 at the moment.
Yeah.
I know, what is your photo library software?
Yeah, so it's called Nday Photos app. So that's an open source app. I found it just by researching. I mean, actually, they provide two types of services. First is they are also a public cloud photo management app, just like Google Clouds or Apple Clouds, but it's fully encrypted. They're focusing on the privacy part, but they have made it open source a couple of months back, and I'm using the self-hosted version of their application. So they have provided the documentations to use it as a self-hosted setup. So I tried that.
Okay, and that's working for you.
Yeah, so we just integrate it. By default, we can change the backing S3 endpoint, the IP endpoint. So I created a Ceph cluster on my Ceph box. I passed on that endpoint IP details and access secret key and access key to that app. So now I'm using that.
And it's also an app on your phone?
Yes.
Okay.
Yeah. So they have a desktop version, they have an Android, even an mm-hmm. Apple Mac, what do you call it? iOS version. So we have all three apps available.
Mm-hmm.
So we download it, and you have to get into the developer settings. So there's a shortcut to do that, or a hack to do that. You get into the developer setting mode, you give the custom or the local IP where your Ceph cluster is running, and
it's working.
Yeah.
Okay. I mean, a lot of software nowadays can talk to S3, yeah, and you could also use it as a backup. So yeah, a lot of backup software is also using S3.
Yes.
So, okay, if not photos is your main concern, maybe it's backup stuff, and then we could also use a Ceph box for that.
Yeah.
Can you recommend any other apps you would know to utilize this Ceph box?
I tried a lot. There are a lot. I mean, Nextcloud, OnCloud, there's PhotoPrism, mm-hmm, there's Image, and there's Nday Photos app. So what I found is that Nextcloud is easily integratable with S3, even Nday Photos app. Image, they were concentrating on file system model. They were not into S3. Yeah, and I personally use Nextcloud to store my files.
Mm-hmm.
So just to replace a drive, like it's a cloud, private cloud suite, but it gives you a feel of replacing your drive setup, the files. And I use Nday Photos to load or manage my photos and videos. So they look identical, or they're trying mostly identical to Google Photos, even feature-wise and everything.
Okay, so this is a S3 part, but there's also the RBD part.
Yeah.
I could also store my virtual machines on it if you want to.
Yeah, so I mean,
it's a Ceph.
Yeah, eventually, I mean, if you think about it, it could be a perfect solution for all your use cases. If you think about it, like if you want to have a shared file systems that you need to share across your multiple desktops or laptops, you can use CephFS. With new releases, SMB is coming in Ceph. So if you want to try it on Windows, you can use that on Mac. And if you have a home lab where you want to just have a blog devices attached to it, you could just use an RBD from this Ceph box to use that.
Could I also run it on my NAS if I want to? I mean, your part was now with the Raspberry Pi, but okay, maybe I have one or two NAS systems at home.
Yeah,
use that for?
Theoretically, I think it shouldn't be a problem. You could, but I haven't tried, so.
there was also a talk from Canonical about Microceph. Have you watched that, or do you know what Microceph is? Can you explain what the difference maybe between Cephbox and Microceph would be?
I have heard about it, and I think it was in the last Cephalocon they had a talk, or maybe in the one before. So that is actually an easy way to manage the Ceph cluster.
Okay.
So you can actually think about using Microceph in Cephbox. So Cephbox is a concept, like Microceph is actually an easy way of managing a small Ceph cluster.
Mm-hmm.
So maybe we can try use Microceph in Cephbox.
Okay.
Yeah.
Well, okay. Nice idea then. Yeah. So then thanks for explaining to us what Cephbox might be in the future, and I hope I can buy one one day and that everyone who wants it can have one at home and store their photos.
That's the dream. Items. I mean, you're describing the dream. So.
Yeah. Okay, thanks a lot.
Thank you.
Ja, und das war's auch schon wieder mit dieser kleinen, feinen Sendung mit der Radiotux-Ausgabe im, was haben wir? Januar 2025. Und ich hoffe natürlich, ihr seid alle gut reingekommen in das Jahr 25. Und wir hören uns dieses Jahr ein bisschen öfter, als das im letzten Jahr der Fall war. An Musik habt ihr heute gehört Kambu mit Welcome Home und Benji Manji mit Grey, beides aus dem Free Music Archive. Und ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß am Gerät und wir hören uns hoffentlich dann im Februar wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2024. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.